Ja, Gott begeistert uns. Amen. Er ist gut und er geht mit uns durch Zeiten, wo es mal schwierig ist und durch Zeiten, wo es uns gut geht. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht und zwar handelt die von einer Hündin. Einer Hündin, die bei einer Polizeistaffel gearbeitet hat und deren Aufgabe es war, Verdächtige zu jagen und der Polizei bei Verhaftungen zu helfen. Die war die schnellste Hündin in der Einheit. Bis zu einer Nacht, wo leider etwas Schlimmes passierte. Sie jagte gerade einen Verdächtigen und als dieser über die Straße rannte, wurde sie von einem Auto erwischt. Sie hat es überlebt, aber als der Tierarzt sie untersucht hat, ist halt aufgefallen, dass es sehr schlecht um sie stand, aber auch, dass sie einen Welpen in ihrem Bauch trug. Also haben sich die Tierärzte dazu entschieden, ihr Leben ja zu erhalten, haben sich um ihre Verletzungen gekümmert und ja, ihr geholfen, einfach wieder auf die Beine zu kommen, zu rehabilitieren. Allerdings war es so, dass aufgrund der Verletzung ihre ihre Hinterbeine nicht mehr so kräftig waren und sie halt ja nur auf den Vorderbeinen gehen konnte. Das heißt, sie ist 2 Schritte gegangen und hat ihre Beine hinter sich hergezogen. Als der Welpe auf die Welt kam, freuten sich natürlich alle, dass es dem Welpen sehr gut ging und trotz dem Unfall hatte das Kind, ja, also der Hundewelpe wirklich keine körperlichen Beeinträchtigungen. Aber nach ein paar Wochen nach der Geburt ist ihnen etwas Merkwürdiges aufgefallen und zwar der Welpe, der eigentlich ganz normal von Gesundheit her war, fing plötzlich an, die Mutter nachzumachen. 2 Schritte gegangen, dann wieder die Beine hinterhergeschleift. 2 Schritte gegangen, wieder die Beine hinterhergeschleift. Der Einfluss der Verletzung von der Mutter war so groß, dass das den eigenen gesunden Körper irgendwo außer Kraft setzte. Und die Hündin wollte natürlich nicht, dass das dem Welpen so ging, aber aufgrund der Begrenzung, die sie hatte, konnte sie nichts anderes vorleben. Am Ende musste dem Welpen von anderen Hunden gezeigt werden, wie man geht, damit diese Verletzung der Mutter sie nicht einschränkte. Und ja, ich fand das echt eine interessante Geschichte, weil das auch so ein bisschen illustriert, was bei uns passieren kann, wenn wir in so einem Generationsmuster gefangen sind. Ne? Manchmal übernehmen wir Sachen von unseren eigenen Eltern, ohne dass uns das bewusst ist. Auch ohne, dass unsere Eltern das an uns weitergeben möchten. Ne? Wenn wir zum Beispiel annehmen, dass du in einem Haushalt groß geworden bist, wo ja die Eltern unter Süchten gelitten haben oder unter so Verhaltensweisen, die du eigentlich gar nicht weitergeben möchtest, aber du dich dann trotzdem irgendwann erwischst dabei, dass du das Gleiche wieder machst. Und das sind halt diese Generationsmuster. Und darüber möchten wir heute sprechen. Manchmal übernehmen wir sehr unbewusst so Lebenseinstellungen oder ja, irgendwelche Gewohnheiten von unseren Eltern oder Großeltern. Das kann positiv sein. Also wir können auch wirklich ein gutes geistliches Erbe haben, was wir weitergeben. Aber es kann halt auch negative Sachen enthalten. Und heute möchte ich euch einladen, dass wir einfach mal gemeinsam in die Bibel schauen und gucken, wie ist das denn bei so berühmten Familien in der Bibel gewesen? Haben die das auch erlebt? Und dass wir in die Gesellschaft gucken, hey, wie ist das um uns herum? Wie ist das vielleicht in der Geschichte vorgekommen? Und dann, dass wir uns anschauen, wie können wir das brechen? Wie können wir wirklich diese Muster, diese Zyklen brechen? Wie können wir das verändern? Ja, ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, das ist wirklich was sehr, sehr Kraftvolles. Also wir haben ja in Brasilien lange Zeit mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, auch die im Straßenumfeld waren oder in Kinderheimen. Und oft hatten die Kinder gar keinen Kontakt zu ihren Eltern, aber haben trotzdem ähnliche Verhaltensweisen gehabt. Und wir mussten viel seelsorgerlich aufarbeiten, dass sie einfach gelernt haben, anhand von positiven Beispielen, ja, wie es möglich ist zu leben. Na, das sind oft so unbewusste Dinge, die dann abgehen. Wir schauen uns jetzt mal Abraham an. Ich finde, Abraham ist so eine Geschichte, die uns zeigt, wie wichtig das ist, dass wir generationsübergreifend denken. Abraham wurde ein gehorsamer Freund Gottes genannt. Er hat die heidnische und sündige Kultur seiner Familie abgelehnt und sich für eine neue Lebensweise entschieden. Das war damals sehr revolutionär. Also seine Familie hat seit Jahren gewisse Praktiken gehabt, religiöse Praktiken, und er hat sich dagegen gewendet, weil er eine Begegnung mit Gott hatte, weil er verstanden hatte, Gott ist der echte, lebendige Gott und ich möchte ihn anbeten. Und das hat auch dazu geführt, dass er sein Land und seine Familie verlassen hat, als Gott ihn gerufen hat. Er war gehorsam, als Gott ihn gerufen hat, und wurde dadurch auch der Vater der Gläubigen genannt. Und aufgrund der Bereitschaft, die Abraham hatte, mit seiner sündigen Vergangenheit oder mit seiner Familiengeschichte einfach zu brechen und ja Gott nachzufolgen, hat Gott ihm auch konkrete Verheißungen gegeben für die nachfolgenden Generationen. Ich werde deine Nachkommen wie den Staub der Erde machen, sodass, wenn ein Mensch den Staub der Erde zählen könnte, auch deine Nachkommen gezählt werden könnten. Einfach, dass ja, Abrahams Nachkommen zahlreicher wären als der Staub auf der Erde. Und er sagt auch weiter, ich werde diejenigen segnen, die dich segnen, und ich werde den verfluchen, der dich verflucht. Und in dir werden alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Das steht in Genesis oder in 12, Vers 3. Fast 2000 Jahre später wurde Jesus, ein direkter Nachkomme Abrahams, geboren, um alle Sünden zu sühnen und der ganzen Menschheit ewiges Leben zu schenken. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Dieses Versprechen, was Abraham bekommen hat, was sich erfüllt, dass durch Jesus alle Generationen der Erde gesegnet wurden. Und das fing an, indem Abraham diese Zyklen gebrochen hat. Indem er angefangen hat, was Neues vorzuleben. Indem er angefangen hat, Gott zu suchen, und hat eine neue Kultur geprägt. Ein weiteres Beispiel sehen wir bei David. Also ich finde das sehr interessant. Ich lese gerade so einen Bibelleseplan, so einen chronologischen, auch mit einigen Geschwistern zusammen. Und ich bin manchmal recht, geschockt oder erstaunt über Davids Familiengeschichte. Das ist ein ganz schönes Chaos. Ne? Man sieht natürlich, wisst ihr wahrscheinlich schon, dass David Ehebruch begangen hatte und Mord. Das sieht man in 2. Samuel 11, Vers 13. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die Geschichte von David gerne mal durchlesen. Und ja, Gott reagiert darauf und sagt, dass er diese Sünde verabscheut hat. Das müssen wir auch beachten, weil manchmal gehen wir sehr einseitig mit biblischen Geschichten um. Und nur weil sie in der Bibel stehen, heißt das nicht, dass Gott sie für gut erachtet. Manchmal ist es einfach eine geschichtliche Erzählung. Und man sollte zum Beispiel nicht daraus eine Lehre ableiten, dass jetzt man 30 Frauen haben könnte oder sowas, ne? Und bei David sagt Gott ganz klar, ich verabscheue das, was du getan hast. Also Gott hat es nicht wertgeschätzt, was David getan hat. Er wurde auch von Nathan im Anschluss daraufhin konfrontiert, hat seine Sünde bekannt. Er ist umgekehrt. Tragischerweise ist das Kind, was aus diesem Ehebruch mit Bathseba entstand, gestorben. Und es hat sich bereits ein Generationsmuster entwickelt. Seine Söhne sind seinem Beispiel gefolgt. Sein Sohn Amon beging ebenfalls sexuelle Sünde. Er hat seine Halbschwester Tamar vergewaltigt. Und David hat davon erfahren und wurde auch zornig, aber ist passiv geblieben. Er hat seinen Sohn nicht dafür bestraft. Das hat zu einer noch größeren Tragödie geführt, die in einem Mord endete. Absalom, ein anderer Sohn Davids, hat schließlich seinen Halbbruder getötet, um seine Schwester zu rächen. Also wir sehen, sexuelle Sünde, Mord, Generationsmuster. Die anderen Brüder haben das alles miterlebt und waren traumatisiert dadurch und sind geflohen. Jahre später haben sich Absalom und David oberflächlich, mehr oder weniger oberflächlich wieder versöhnt, aber der Hass und die Rachesucht in Absaloms Herzen haben dafür gesorgt, dass er sich gegen seinen eigenen Vater verschwört hat und eine Verschwörung angezettelt hat. Auch Salomo, der zweite Sohn, der aus der Verbindung mit Bathsheba entstand, hatte ein interessantes, sagen wir mal, Familienleben. Er hatte über 700 Frauen. Auch wo man sich denkt, woher hat er das, ne? Was für ein Familienmuster hat er mit sich getragen? Erkennt ihr die bitteren Wurzeln und die Früchte daraus? Ein Generationsmuster. Aber da wird es umgekehrt. Er hat seine Sünde immer wieder bekannt und hat eine tiefe Liebe und Beziehung zu Gott. Manchmal erscheint es fast schon erstaunlich, aber die Bibel nennt David einen Mann nach Gottes Herzen. Er hat Gottes Gegenwart gesucht und schämte sich nicht, ihn anzubeten, auch wenn ihn andere dafür ausgelacht haben. Er hat Gottes Herz gesucht. Und noch wichtiger, er hat Gottes Korrektur angenommen und sich seinem Willen gebeugt. Und dies hatte Einfluss auf die nächste Generation. Daraus entstand eine Segenslinie, die bis zu Jesus hinabreicht. Aus dem Samen dieses Mannes erweckte Gott gemäß der Verheißung für Israel einen Retter, Jesus. Also wir sehen, dieses Familienmuster war da, die Sünde war da, aber da wird es umgekehrt. Und dieser Akt, dass er Gottes Herz gesucht hat und sich wirklich dieser Korrektur gestellt hat, hat dafür gesorgt, dass Davids Beziehung zu Gott einfach auch seine Nachkommen noch gesegnet hat. Wir sehen zum Beispiel in 1. Könige 15, Vers 3 die Geschichte von Abija. Das war ein Urenkel von König David. Und er hat auch leider nicht Gottes Gebote befolgt. Er war kein guter König. Und auf den ersten Blick könnten wir vielleicht erwarten, dass Abija und auch andere für seine Sünden sehr schwer bestraft werden würden. Doch im Vers 1. Könige 15, Vers 4 steht, allein wegen Davids Treue ließ Gott Abija nicht fallen, sondern schenkte ihm einen Sohn, der sein Thronfolger werden sollte und beschützte die Stadt Jerusalem vor feindlichen Angriffen. Denn Gott hatte nicht vergessen, dass David sich immer an seine Gebote gehalten hatte. Außer seinem Verbrechen an dem Hethiter Uria, das war dieser Ehebruch, hatte er sein Leben lang getan, was dem Herrn gefiel. Wow. Interessant, ne? Dass der Urenkel Davids gesegnet wird, weil David diese Beziehung zu Gott hatte, weil er umgekehrt ist. Und weil er sein Leben lang danach gesucht hat, zu tun, was dem Herrn gefiel. Gott hat also im Wesentlichen gesagt, ich tue das nicht für dich, Abija, aber aufgrund der Beziehung, die ich zu deinem Urgroßvater hatte, werde ich dir Barmherzigkeit erweisen. Viele Generationen später, so ungefähr 250 Jahre später, sieht man die Geschichte von König Hiskia, auch ein Nachkomme Davids. Der wurde von der assyrischen Armee bedroht und der König hat inbrünstig zu Gott gebetet um Befreiung. Und dann kam der Prophet Jesaja zu ihm und sagt, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters, also deines Vorfahrens Davids. Ich habe dein Gebet erhört. Ich habe deine Tränen gesehen. Gewiss werde ich dich heilen. Am dritten Tag sollst du zum Herrn, Haus des Herrn hinaufgeben. Und ich werde deine Tage um 15 Jahre verlängern. Ich werde dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien befreien. Ich werde diese Stadt verteidigen, um meinetwillen und um meines Dieners David willen. 250 Jahre lang später sehen wir wieder, wie Gott Davids Generation segnet. Wow. Ja, Gott tut das aufgrund von Davids Entscheidung, aufgrund von Davids Liebe zu dem Herrn. Er tut es nicht um Hiskias Willen, sondern aufgrund des Vorfahrens. Da kann man sehen, wie kraftvoll das Leben eines einzelnen Menschen auf die Familiengeschichte haben kann. Wenn man sich Gott hingibt und ihm nachfolgt, dann hat das Auswirkungen sogar auf die Generation, die noch nicht geboren wurde. Das ist erstaunlich, oder? Ja, wir sehen auch an anderen Stellen in der Bibel Generationsmuster des Segens, wie zum Beispiel Hannah, die Gott gesucht hat im Gebet und die ja ihren Sohn dem Herrn geweiht hat. Und Samuel wurde anschließend ein Mann, der auch Gott gesucht hat, der Gottes Stimme gehört hat und der ein starker Prophet war. Wir sehen auch Zacharias, der ein Priester war und der seinen Sohn mit seiner Frau Elisabeth unter sehr viel Gebet großgezogen hat. Sie haben ihm was vorgelebt. Sie hatten eine Liebe zu Gott und sie haben ihm die Lehre weitergegeben. Sie haben schon gebetet, bevor er überhaupt auf die Welt kam. Und Johannes der Täufer war anschließend dieser Sohn, eine Stimme in der Wüste, die den Weg für Jesus bereitet hat. Interessant. Wir können jetzt auch mal ein bisschen in die Geschichte schauen, in unsere Vorfahren. Also wir gehen jetzt mal in das Jahr 1874. Und zwar habe ich eine sehr interessante Studie gelesen über zwei Familienlinien, die mal untersucht wurden. Und zwar ist einem New Yorker Gefängnis aufgefallen, dass es 6 Häftlinge im Gefängnis gab, die aus der gleichen Familie stammten. Und dann haben die sich gedacht, warum? Und haben einfach mal angefangen nachzuforschen, haben sich den Stammbaum angeschaut, haben geguckt, was kommt da, woher kommt das alles, ne? Und sie sind bis zum Jahr 1720 zurückgegangen und kamen zum Ursprungsvater dieser Generation, ein Mann, der aus der Geschichte her als faul und gottlos und als ein Unruhestifter in der Stadt galt. Er war ein Alkoholiker und hatte einen niedrigen moralischen Charakter und er war verheiratet mit einer Frau, die ähnliche Züge hatte. Zusammen haben diese beiden, dieses Ehepaar, 6 Töchter und 2 Söhne bekommen. Und aus dieser Generation haben sich im Laufe des nächsten Jahrhunderts 1200 Nachkommen gebildet, die halt bis in das Jahr 1874 lebten. Und erstaunlicherweise waren davon 310 obdachlos, 160 Prostituierte, 180 litten unter Drogen- und Alkoholmissbrauch, und 150 waren Kriminelle, die eine Zeit im Gefängnis saßen, darunter 7 wegen Mordes. Ganz schön schockierend, oder? Was das für eine Familienlinie ist. Es war nicht nur ein Mensch, der so ein Lebensstil hatte, aber er hat das weitergegeben. Außerdem hat dieser Bericht festgestellt, dass dem Staat New York diese Familie 1,5 Millionen US-Dollar gekostet hat. Das war damals eine sehr schockierend hohe Zahl. Das wurde für die Pflege und für die Haftgebühren dieser Familie ausgegeben. Und gleichzeitig hatten sie aber keinen nennenswerten Beitrag für die Gesellschaft geleistet. In dieser Geschichte können wir sehen, wie so schädliche Funktionsstörungen auch weitergegeben werden können. Wir können uns aber auch mal eine andere Familiengeschichte anschauen. Ein kleiner Kontrast, ein erfrischender Kontrast. Und zwar ist das auch eine Familie, die ungefähr um die gleiche Zeit gelebt hat. Ein Mann, der 1703 geboren wurde, hieß Jonathan Edwards. Ich habe dich schon mal von ihm gehört. Das war ein sehr berühmter Prediger damals. Und er lebte als ein sehr gläubiger Mann mit starken moralischen Werten, der anschließend Pfarrer wurde und auch Familienvater. Und seine Frau war auch eine sehr gläubige Frau, sie hieß Sarah, die hat seine Werte geteilt. Und zusammen hatte dieses Ehepaar 11 Kinder. Anschließend wurde Jonathan Edwards Präsident der Princeton University und seine Familiengeschichte wurde auch erforscht. Bis zum Jahre 1874 gab es ungefähr 1400 Nachkommen von Jonathan und Sarah Edwards. Und davon waren 13 College-Präsidenten, 65 Hochschulprofessoren, 100 Anwälte, 32 Staatsrichter, 85 Autoren klassischer Bücher, 66 Ärzte, 80 Landesgouverneure und andere Politiker, 3 Staatssenatoren und 1 Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Wow. Was das für einen Unterschied macht. Auch die ungeborene Generation von diesem Ehepaar hat Segen mitbekommen, hat Familienwerte bekommen, hat die Furcht des Herrn gelernt, hat auch starke moralische Werte weitergegeben bekommen. Wenn wir sehen, viele von ihnen waren Anwälte oder Schiedsrichter, die haben das, was in der Bibel an ihre Kinder weitergegeben wurde, ja, das hat Früchte, ja, hervorgebracht. Und wir, jeder einzelne von uns, hat auch positive oder negative Generationsmuster. Oft sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Oft mögen wir das auch nicht an uns, wenn wir uns ertappen, dass wir das Gleiche machen wie unsere Eltern, wo wir uns früher schon drüber geärgert haben oder das gleiche Verhalten haben wie unsere Oma oder unser Opa. Und wir denken, boah, ich habe mir doch immer geschworen, ich will niemals so werden. Woher kommt das denn? Ja, auch wir werden von Gedanken und Lebensmustern beeinflusst, ob wir das mögen oder nicht. Diese Muster können positiv oder negativ sein. Sie können unser Leben zerstören oder sie können auch Leben spenden. Manche Eigenschaften unserer Familie geben uns eine große Vision für die Zukunft. Andere gefährden eher unser Leben oder ruinieren es sogar. Manche Muster sind sogar genetisch bedingt und andere werden vorgelebt. Ihr könnt uns einfach mal eine Liste anschauen, damit das ein bisschen konkreter wird. Vielleicht könnt ihr auch mal über euer eigenes Leben nachdenken, welche Lebensmuster, welche Generationsmuster du vielleicht hast. Positive sind zum Beispiel Weisheit, die Fähigkeit, Zuneigung zu zeigen, Treue, Großzügigkeit, bedingungslose Liebe, eine hohe Arbeitsmoral, Rechtschaffenheit, die Gabe, anderen zu dienen, oder das Bedürfnis, anderen zu dienen, starke, beständige Hingabe zu Jesus, Loyalität, Selbstbeherrschung. Das ist jetzt keine abschließende Liste. Aber man kann oft in der Generation vorher ähnliche Sachen sehen. Ja, meine Oma war auch immer schon jemand, der sehr großzügig war. Oder mein Opa, der war unglaublich weise. Und ich sehe das bei meinem Vater, der ist auch unglaublich weise. Und ich glaube, ich habe da auch was von abbekommen. Es gibt positive Sachen, die wir von unserer Familie mitbringen. Es gibt allerdings auch negative Muster. Darunter können zum Beispiel Depression, ein hitziges Temperament, Zynismus und Arroganz fallen, Anspruchsdenken und die Überzeugung, dass wir gewisse Privilegien verdienen, eine Armutsmentalität. Diese Armutsmentalität haben wir zum Beispiel in Brasilien auch sehr stark gesehen. Selbst Familien, die ein gutes Einkommen haben, haben immer noch gedacht, ich verdiene es ja nicht. Ich kann ja nicht mit Geld umgehen. Ich werde ja immer arm sein. Obwohl die Realität eine andere war, obwohl die ein gutes Einkommen hatten. Aber diese Mentalität, diese Gedankengänge waren da. Auch ein ungesundes Verhältnis zum Essen, Untreue, emotionale Instabilität oder keine Verbindung zu den eigenen Emotionen, Schwierigkeiten, eine enge Beziehung zu halten, Drogenmissbrauch und andere Süchte, Unabhängigkeit oder der fehlende Ausdruck von Liebe und Zuneigung, auch verschiedene Arten von Missbrauch können so etwas sein. Das ist ganz schön hart. Vielleicht erkennst du in deiner eigenen Familie auch solche Muster. Vielleicht ärgerst du dich darüber, weil du es eigentlich gar nicht willst. Aber es gibt eine gute Neuigkeit. Egal wie dein Erbe ist, wir haben eine neue Blutlinie. Das klingt jetzt erstmal. Ne? Eine neue Blutlinie. Was sagt denn die Bibel in Galater 4:4-7? Ich fasse es ein bisschen zusammen. Wir haben eine neue Blutlinie bekommen durch Jesus Christus. Er wurde zu uns gesandt von Gott. Und er sollte uns befreien, wie Gefangene, weil wir Gefangene des Gesetzes waren. Und wir wurden zu Kindern Gottes und haben dadurch alle damit verbundenen Rechte empfangen. Weil wir nun seine Kinder sind, schenkt uns Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, wir sind nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes sind auch wir seine Erben und gehört alles, was Gott versprochen hat. Wow. Selbst wenn du keinen guten Vater hattest, wenn dein Vater keinen guten Vater hatte, du hast jetzt einen neuen Vater. Aber, und er ist wirklich ein guter Vater. Er ist treu, er ist gerecht, er ist weise, er ist liebevoll, er ist allmächtig. Er verlässt uns nie. Und durch ihn dürfen wir ein neues Leben bekommen. Durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, können wir die Sünde der vergangenen Generation wirklich ihm hingeben und etwas Neues erleben, eine neue Lebensgeschichte. Ich weiß nicht, welche Vorfahren Jonathan Edwards vielleicht hatte. Müsste man vielleicht mal nachforschen. Aber er und seine Frau, die haben Entscheidungen getroffen. Die haben ihr Leben Gott hingegeben. Sie haben sich an sein Wort gehalten. Sie haben wirklich auch Sachen vor Gott gebracht, die Sünde waren. Und Gott hat angefangen, die Familiengeschichte zu schreiben. Diese Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, die verspricht uns, dass wenn wir Kinder Gottes werden, dass wir neu geboren werden. Wir werden Teil der Blutlinie Christus und Miterben. Das ist eine Transaktion, die uns befähigt, neue Generationsmuster zu leben und die alten zu brechen. Es befähigt uns, in Freiheit zu leben. In Jesus ist diese Macht der Generationsmuster gebrochen und wir bekommen Kraft und wir bekommen ein neues Erbe. In 1. Johannes 4, Vers 4 versichert uns Gott, denn der, der in euch lebt, ist stärker und größer als der, von dem die Welt beherrscht wird. Das gilt auch für familiäre Muster. Es ist wirklich erstaunlich, wenn wir lesen, dass Gott uns diese Kraft gegeben hat, diese negativen Muster in unserer Familie zu entdecken und auszumerzen und dann neue Muster zu etablieren, die unsere nächste Generation und unser eigenes Leben einfach segnen können. Und wir haben wirklich einen Schlüssel in der Hand, der Veränderung bringen kann, der Freiheit bringen kann. Wie geht das jetzt in der Praxis? Erstens dürfen wir uns der Wahrheit bewusst sein. Wenn wir zu Christus gehören, dann sind wir ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen und etwas völlig Neues hat begonnen. Aufgrund unserer Beziehung zu Christus können wir jetzt als Söhne und Töchter Gottes handeln. Unsere wahre Familie ist der Leib Christi und Gott ist für seine Kinder ein himmlischer Vater. Unsere Entscheidung, Christus nachzufolgen, ist das größte Geschenk, was wir der nächsten Generation machen können. Wir dürfen Lügen durch Wahrheit ersetzen. Es ist also auch etwas Aktives da drin, okay? Wenn du eine Lüge in deinem Leben entdeckst, wenn du ein Verhaltensmuster entdeckst, was du mitgebracht hast aus deiner Familiengeschichte, dann darfst du das mit Wahrheit ersetzen. Du darfst erkennen, wenn du in deinem Kopf den Gedanken hast, ich bin ja nichts wert, ich bin ein Niemand, ich werde nie was zu irgendetwas bringen. Wenn dieser Gedanke bei dir kommt und du denkst, das hat mein Vater auch schon gesagt, er war jahrelang arbeitslos, weil er nicht an sich geglaubt hat, weil er kein Selbstbewusstsein hatte, weil er gedacht hat, er ist nichts wert. Und du erkennst dieses Muster in dir selbst, dann kannst du die Wahrheit nehmen und sagen, nein, ich bin geliebt, ich bin berufen, ich bin begabt, ich bin gesehen, ich bin wertvoll für meinen Gott. Mein Vater liebt mich. Und das kannst du wirklich ergreifen. Du kannst sagen, hey Gott, ich weiß, dass ich dieses Muster in mir trage, aber ich bekenne das jetzt und ich bitte dich, dass du mich erneuerst und dass ich lernen darf, dass ich von dir geliebt bin. Und das muss man oft tun. Das ist nicht eine einzige Entscheidung. Oft ist es ein Prozess. Aber immer wieder, wenn du diese Gedankenmuster erkennst, komm mit der Wahrheit Gottes. Proklamiere das wirklich und ändere dein Verhalten. Wenn du das so innerlich ja, lebst, dass du dich selbst irgendwie bestrafst oder dich selbst sabotierst, weil du denkst, du bist nichts wert, fang an, auch an deinem Verhalten zu arbeiten. Wir haben da ganz viele Chancen, einfach Dinge zu verändern. Lass uns nochmal das so ein bisschen zusammenfassen. Wie können wir das machen? Wie können wir diese Muster brechen? Erstens müssen wir sie erkennen. Wie gesagt, vieles ist unbewusst. Manchmal sind es auch andere Menschen in unserem Leben, die Sachen in uns erkennen. Als allererstes unsere Ehepartner. Du machst das genauso wie die Mutter. Ne? Ja, nimm das einfach mal zur Kenntnis und sag, okay, das, ja, das kann sein. Muss ich dran arbeiten. Ne? Erkenne diese Wurzeln in deinem Leben, schau sie dir an. Vielleicht hörst du auch mal kurz einen Moment hin, wenn dich jemand konfrontiert. Gerade wenn es Menschen sind, die dir nahestehen, ist es ja nicht so ganz so einfach. Man geht sehr oft in diesen Verteidigungsmodus, ne? Und denkt, oh, nee, ich doch nicht. Lass uns da einfach mal bei stehen bleiben. Wenn dich etwas triggert, wenn dich etwas nervt, wenn dich etwas reizt, bleib dabei stehen und denk darüber nach. Warum reagiere ich jetzt gerade so? Was ist da in meinem Inneren gerade am Brodeln? Woher kommt das? Versuche mal, diese Wurzeln zu erkennen, diese Muster zu erkennen. Und du darfst da wirklich auch Gott um Hilfe bitten, den Heiligen Geist, dass er dir da Offenbarung schenkt. Zweitens, du kannst diese Generationsmuster bekennen. Also erkennen, bekennen. Komm wirklich zu Gott damit und bitte ihn um Vergebung. Herr, ich erkenne, dass mein Vater gesündigt hat. Ich erkenne, dass ich auch dieses sündige Verhalten in meinem Herzen trage. Herr, ich bitte dich um Vergebung. Ich nehme jetzt die Kraft Christi in Anspruch. Ich nehme die Vergebung in Anspruch, Herr. Und ich bitte dich, dass du meine Familiengeschichte änderst. Mach das wirklich fest vor Gott. Und drittens, ist ein Prozess der Erneuerung und der Heiligung. Gottes Wahrheit, neue Vorbilder und oft auch eine seelsorgerliche oder therapeutische Aufarbeitung sind wichtig. Okay? Also nicht einfach nur, ja, ich habe da was bemerkt, ne? Machen wir mal normal weiter. Es ist ein Prozess und wir müssen uns entscheiden, dass wir Veränderungen in unserem Leben leben möchten. Und manchmal schaffen wir das nicht alleine. Manchmal brauchen wir eine Therapie und manchmal brauchen wir Seelsorge. Manchmal brauchen wir auch Menschen, die mit uns gemeinsam in die Richtung gehen und einen immer wieder darauf hinweisen. Ist manchmal nervig, muss ich ehrlich sagen. Ist manchmal schmerzhaft, dieser Prozess. Aber es ist wichtig. Und wir brauchen auch neue Vorbilder. Ich finde das immer wieder erstaunlich, was bei Kindern und Jugendlichen aus unserem Projekt passiert ist, als die gesehen haben, hey, es gibt sogar Ehepaare, die sich dauerhaft lieben. Die einfach füreinander da sind, die sich umarmen, die so eine Ruhe und Frieden zu Hause haben. Das hatten die vorher noch nie erlebt. Der Vater Alkoholiker, die Mutter immer nur am Arbeiten, ständig Streit zu Hause. Die hatten gar keine Vorbilder, um es anders zu machen. Aber es ist ein Schatz, den wir haben in unserer Gemeinde und im Leib Christi, dass wir geistliche Väter und geistliche Mütter haben dürfen, die uns etwas anderes vorleben. Ich persönlich lerne sehr viel dadurch, dass ich mir das Leben anderer Menschen anschaue. Vielleicht Eltern, die schon durch die Teenie-Phase durch sind. Meine Tochter kommt jetzt gerade erst da rein. Ich frage sehr viel Leute, die das schon durchgemacht haben, wie hast du das überhaupt geschafft? Was ist dein Tipp, den du mir weitergeben würdest? Und manchmal müssen wir wirklich auch neue Muster erlernen. Ja, ich möchte euch dazu ermutigen. Schreckt nicht davor zurück. Wenn du merkst, in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in deinem Leben gibt es Dinge, die dich immer wieder zurückwerfen, arbeite daran. Sei ehrlich zu dir selbst und sag einfach, hey, da ist eine Sünde in meinem Leben, da ist ein Generationsmuster in meinem Leben und ich möchte das verändern. Sei aktiv und sei dir bewusst, dass es durch die Kraft Christi passiert. In Zusammenarbeit mit dir, aber als allererstes wird es möglich, dadurch, dass Jesus für dich gestorben ist. Gott gibt uns eine neue Blutlinie und das ist die Wahrheit. Wir müssen nicht mehr das Muster weiterführen. Wir können Stopp sagen. Amen. Gut, ich möchte euch noch dazu einladen, wenn du vielleicht in deinem Leben Sachen erkannt hast oder gerade in diesem Prozess bist, dass wir einfach gemeinsam ein Gebet sprechen. Und du kannst das in der Stille machen, kannst es auch laut mitsprechen, aber mach das wirklich ernsthaft vor Gott. Nicht einfach nur, weil es jetzt ein Teil des Gottesdienstes ist, sondern sei ehrlich vor Gott. Gott, ich danke dir dafür, dass du mir ein negatives Generationsmuster gezeigt hast, das schon lange in meiner Familie existiert. Ich bekenne dieses negative Muster vor dir und bitte um Vergebung für mich und meine Familie, dass wir dieses Muster angenommen haben. Ich vergebe denen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Muster in meiner Familie und meinem Leben aktiv war. Im Namen Jesu entscheide ich mich dazu, das negative Muster zu brechen. Und ich bitte dich darum, mir einen generationsübergreifenden Segen zu zeigen, den du mir stattdessen geben möchtest. Danke, dass du mich befreit hast und deinen Segen und deine Liebe in meinem Leben ausgießt. Im Namen Jesu. Amen. Das könnt ihr gerne auch mitnehmen. Das ist auch in der Bibel-App, falls ihr zu Hause seid und nochmal nachdenkt und euch Sachen bewusst werden. Betet dafür, gebt das Gott hin. Wie gesagt, das ist ein Prozess. Und manchmal kann das auch Jahre dauern. Aber wir müssen beginnen. Und jeder Einzelne von uns. Das ist eigentlich auch was Schönes. Jeder Einzelne von uns hat Schwächen. Jeder Einzelne von uns hat Sachen, wo wir dran arbeiten dürfen. Aber wir sind nicht alleine. Wir dürfen gemeinsam in diese Richtung gehen und wir dürfen die Kraft Gottes in unserem Leben erleben. Amen.